ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich den Film- und Fernsehproduzenten Johannes Erlemann. Herzlich willkommen.
Hallo, es ist eine Freude, da zu sein.
Ich habe gerade gelernt, Mainz kennen Sie schon ein bisschen von früher, ne?
Ja, ich habe früher fürs ZDF produziert. Und zwar Gesundheitsmagazin Praxis in den 90er Jahren. Ist eine Sendung, gibt es schon sehr lange nicht mehr. Und die lief jeden Mittwoch um 21 Uhr. Gesundheitsmagazin Praxis mit Dr. Flotho.
Jetzt fragt sich der ein oder andere Hörer sicherlich, komisch, den Namen Erlemann habe ich schon gehört, aber wahrscheinlich nicht in Zusammenhang mit Gesundheitsmagazin Praxis. Deshalb kurze Erklärung. Sie haben vor über 40 Jahren traurige Berühmtheit erlangt, weil Sie als Elfjähriger entführt wurden. Über zwei Wochen lang haben Sie damals gefesselt in einer dunklen, in einem Boden eingelassenen Kiste gelegen, bis die Entführer sie freigelassen haben gegen ein Lösegeld von 3 Millionen. Das war damals das höchste Lösegeld, das in Deutschland für eine Kindesentführung je gezahlt wurde. Und nachdem sie viele Jahre in der Öffentlichkeit nicht mehr über ihre Geschichte gesprochen haben, gab es letztes Jahr einen Film mit Veronika Ferres darüber, bei dem sie Co-Produzent waren, und jetzt noch ein Buch mit dem Titel Befreit. Was hat Sie dazu gebracht, Ihre eigene Geschichte nochmal im Film und auch im Buch zu erzählen?
Ja, es war so, eigentlich, ich habe das 2-3 Mal gemacht im Laufe der letzten Jahrzehnte und hatte mir gesagt, ich mache keine Fernsehsendung mehr, weil das geht immer irgendwie nach hinten los. Und durch einen Freund, durch eine Situation, durch meine Frau, die mich dazu motiviert hat, bin ich dann also in eine Fernsehsendung gegangen zu Günther Jauch in der ARD, sollte Natascha Kampusch begleiten. Was ich auch gemacht habe.
Also Natascha Kampus, für die, die es jetzt nicht mehr hundertprozentig präsent haben, das war die junge Frau aus Österreich, die als Kind entführt wurde und sich nach 8 Jahren aus den Händen der Entführer befreien konnte.
Also auf jeden Fall bin ich dann nach Wien und habe mich darum gekümmert, für sie Interviews zu geben, weil sie einfach nicht öffentlich sprechen wollte. Und in der Folgezeit bekam ich zunehmend Post, nicht nur digital, wie das heutzutage üblich ist, sondern über 1000 Briefe handschriftlich von Menschen, die irgendwelche Schicksalsschläge erlitten haben und mir gedankt haben durch die Art und Weise, wie ich über den Fall, der mir widerfahren ist, berichtet habe und wie ich damit umgehe.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch, ich zitiere Sie jetzt mal, zeitweise hatte ich das Gefühl, mich dafür entschuldigen zu müssen, dass ich nicht depressiv oder mit Panikattacken durchs Leben taumle.
In der Tat. Es ist so, man kommt von so einer Geschichte zurück, die einen natürlich für immer prägt. Und man denkt sich, naja, der muss ja schwer traumatisiert angeschlagen sein, der Junge. Natürlich, ich war da 14 Tage unter der Erde vergraben, wusste nicht, wann Tag und wann Nacht. Es war angekettet an 2 Handschellen, deren Namen ich heute noch habe. Und komme dann relativ, nicht positiv gestimmt, aber rational zurück. Und das hat die Leute von Anfang an verwundert, die viel mehr damit klargekommen wären, wenn ein, Kind mit leerem Blick in der Ecke sitzt und einfach nur Löcher in die Luft starrt. Das habe ich nicht gemacht, ich habe das nicht zugelassen. Ich habe mich von Anfang an nicht in eine Opferrolle begeben. Dagegen habe ich mich die letzten 40 Jahre gewehrt und ehrlich gesagt, das muss ich bis heute tun. Also wenn man da nicht irgendwie einen normalen, ordnungsgemäßen, traumatisierten kleinen Dachschaden vorweisen kann, dann verwundert das die Leute, die kommen nicht damit klar.
Aber Sie hatten ja auch Kontakt mit anderen Entführungsopfern. Könnten Sie es denn verstehen, wenn jemand da völlig gebrochen rauskommt?
Natürlich, das hört sich jetzt sehr überheblich an, wenn ich sage, ich habe da so einen gesunden Umgang mit gefunden. Ich betrachte das als Privileg, das ist nicht normal. Aber ich habe durch den Kontakt mit anderen Entführungskindern gesehen, dass es Perspektiven gibt im Umgang damit. Und niemand kann die Narben auf der Seele heilen, die ich ja selber auch habe. Aber der Umgang damit, den Blick nach vorne zu richten und bloß nicht nach hinten, die Dinge auch hinter sich lassen zu können, das kann man schon aufzeigen. Und das sieht man vielleicht bislang nicht für möglich, aber ich bin ein Beispiel dafür, dass es geht. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und demütig zugleich.
Da können wir uns ja gleich dann nochmal vielleicht intensiver unterhalten über die Strategien, die Sie haben und hatten auch in der Vergangenheit, damit umzugehen. Lassen Sie uns aber vorher erstmal sprechen, warum man sie entführt hat. Sie stammen aus einer extrem reichen Familie. Ihr Vater war Jochen Erlemann, ein international agierender Finanzinvestor. Er hat zum Beispiel die Europäische Treuhand gegründet, war quasi darauf spezialisiert, Steuersparmodelle zu erfinden,
ja,
die sich alle schon
Art.
Immer so nah an der Grenze zur Legalität bewegten.
Na, das war so, der ist halt da durch die Landschaft gepflügt und hat diese Gesetzeslücken sich zunutze gemacht. Und eigentlich konnte die Finanzdirektion der Bundesregierung ihm ganz dankbar sein, dass er all diese Lücken aufgetan hat, weil die haben sie, nachdem er da durchgeflügt ist, sofort immer jede kleine Finanzlücke geschlossen. Oder? Dabei sind natürlich höchst kuriose Dinge bei hervorgegangen, wie dass er zum Urheber der Fernsehserie Dallas wurde oder das Musical Hair produziert hat, Filme mit Jack Nicholson produziert hat.
Also er hat viele Projekte gemacht, von denen er dachte, okay, wenn Leute da rein investieren, dann können die Steuer sparen. Er hat auch Farmland in Kalifornien gekauft, zum Beispiel, das fruchtbar gemacht. Die Familie Burda und viele andere wurden dann zu Ranchbesitzern in den USA. Er hat einen Wolkenkratzer in Manhattan gebaut und Donald Trump höchstpersönlich hat damals auf Provisionsbasis für ihn gearbeitet. Wie kam das?
Mag man gar nicht laut erzählen, weil das natürlich ein Reizwort ist, Donald Trump.
Ja, aber damals war das ja noch.
Mein Vater war mit dem alten Trump einfach befreundet oder geschäftlich verbunden. Und er sagte, der Junge, der muss von der Straße, ob er nicht irgendeinen Job hätte. Er sagt, mein Vater, ja, hat jetzt gerade in New York, braucht er einen Wolkenkratzer und da sind so und so viele Wohnungseinheiten, die verkauft werden müssen. Und dann hat er den Donald Trump, also den Junior, als Vertriebschef eingestellt, der sich darum bemüht hat, für meinen Vater diese Wohnung zu verkaufen.
Hat er gut gearbeitet?
Ja, hat er gemacht, ja.
Wenn ich jetzt sage, während andere Väter ihre Kinder von der Schule im verbeulten alten Auto abholten, kam ihre mit Privatjet. Wäre das übertrieben oder ist das schon ganz nah dran an der Wirklichkeit?
Ja, ich habe immer das Gefühl, als müsste ich mich für meine Kindheit entschuldigen. Aber es ist nun mal die Kindheit, in die ich hineingeboren worden bin. Und natürlich wäre es völlig vermessen, wenn ich jetzt sage, ah, das ist ganz schrecklich gewesen. Natürlich bin ich gerne mit dem Privatjet dann nach Saint-Tropez geflogen und wo wir überall auf dieser Welt halt waren und musste lernen, in der Grundschule damals, das hat mir ja keiner gesagt, montags mussten wir immer erzählen, was wir Kinder am Wochenende gemacht haben. Ja, die Kinder haben erzählt, ja, wir waren am Bolzplatz und dies und das haben sie halt gemacht und ich habe halt auch erzählt, was ich gemacht habe und dass das jetzt nicht überall gut ankommt, das musste ich erst mal lernen. Heute habe ich...
Ich war in Saint-Tropez am Strand.
Genau. Ja, natürlich. Ich habe erzählt, was ich am Wochenende gemacht habe.
Die anderen waren wandern in der Eifel.
Ja, wir sind am montags morgens jetzt zurückgeflogen. So, und deshalb bin ich gerade mit 8 Krach morgens um 8 in der Schule gewesen. Und am Vorabend war ich nach Wasserski laufen.
Aber Sie waren auf einer ganz normalen Schule erstmal.
Ja, natürlich.
Würden Sie denn alles in allem sagen, das war erstmal eine super glückliche Kindheit für Sie?
Ja, natürlich war es glücklich. Weil wir waren auch eine intakte Familie. Und natürlich war ich dankbar, diese Privilegien haben zu dürfen, auch aus heutiger Sicht. Ich weine denen aber auch keine Träne nach, muss ich dringend dazu sagen.
Also Sie haben inzwischen gelernt, Sie können auch mit weniger leben.
Inzwischen, das wäre vermessen, aber inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja nun schon viele Jahre her. Ich habe schon damals als 15-Jähriger nach diesem ganzen Zauber mir gedacht, vielleicht ist es ja eine Chance, dass ich auch nochmal ein ganz normaler Mensch werde. Und die Chance habe ich bekommen und die habe ich auch wahrgenommen. Und so wollen wir es mal beim Namen benennen.
Ihr Vater hat Sie damals mit Geschenken überschüttet. Also am krassesten fand ich ein Motorrad zum 8. Geburtstag.
Ja.
Und Sie sind damals...
Das war mein zweites Motorrad.
...durch Südfrankreich damit gebraust, mit 8 Jahren.
Ja.
Ohne Helm, mit
Badelatschen. Als kleine Reminiszenz an die Zeit der 70er Jahre. Ohne Helm und ohne Zulassung und ohne Führerschein, aber dafür mit Badelatschen. Ja. Aber Geburtstag hin oder her, ich will es mal auch beim Namen benennen. Mein Vater, der hat mir über 10 ferngesteuerte Boote zum Geburtstag geschenkt. Ich hätte aber lieber eins gehabt und das mit ihm zusammen ausgepackt. Aber am nächsten Tag war er einfach nicht mehr da. Und das war nun auch Teil dieser Kindheit und dieser Geschichte. Da nützten die schönsten Geschenke nichts.
Sie haben mal gesagt, die fehlende Anwesenheit des Vaters, weil er nämlich später im Knast gelandet ist. Er hatte sich bei einem Projekt mit Gasflaschen im Libanon finanziell verhoben. Sie haben diese Abwesenheit erstmal gar nicht so gemerkt, weil er vorher eben auch so selten da war. Ich stelle mir trotzdem vor, für Ihren Vater muss es in der Situation, er ist in U-Haft, er ist so ein Macher, will immer was tun und dann wird sein Sohn entführt und er ist vollkommen hilflos. Ja, kann gar nichts machen, das muss für ihn ein Albtraum gewesen sein.
Sicherlich ein Albtraum. Ich hätte mir wahrscheinlich die Hände an den Mauern blutig geschlagen, aber ich kann mir das nur begrenzt vorstellen, weil die Tatsache, dass mein Bruder todkrank im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich schwerst krank war, mein Vater in Untersuchungshaft und ich entführt war, da denke ich eigentlich in der Situation nur an meine Mutter, die den eigentlichen Orden in dieser Gesamtsituation verdient hat, weil da steht die eigentliche Überlebenskunst und Entwicklung von ungeahnten Energien, die diese Frau aufgebracht hat.
Das war für ihre Mutter.
Dieses totale Desaster für uns alle zu überstehen.
Das ist eine unglaubliche Leistung. Ihr Bruder war, wie gesagt, schwer krank. Er hat an einer seltenen Form von Darmkrebs gelitten, hat dann aber noch lange gelebt. Zum Glück ist letztes Jahr
dennoch dran verstorben.
Was sich, als der Vater ins Gefängnis kam, für sie auf jeden Fall verändert hat, ist die finanzielle Situation ihrer Familie. Das Geld des Vaters war erstmal weg. Ihre Mutter hat versucht, Teppiche und Bilder zu verkaufen.
Autos, und deren wir genug hatten. Ja, man muss dazu sagen, das Geld war eingefroren. Und das ist ja auch so eine Kuriosität der Justiz, die dann auch eisern dabei bleibt. Wird manche Zuhörer sagen, ja, selbstverständlich, wenn der Vater in U-Haft ist, muss das Geld eingefroren werden. Und so blieb es auch, während ich dann entführt worden bin. Und da sollten erst mal 8 Millionen D-Mark her. Und das hieß es, ja, das Geld ist eingefroren. Sie kommen nicht an ihr Geld ran.
Also es sind dann 3 Millionen geworden. Und es haben viele, viele Freunde zusammengelegt Geld gespendet.
Es gab Nachrichtensperre. Das ist ein totaler Gänsehautmoment. Es gab ja eine Nachrichtensperre, aber es hatte sich im absolut engsten Freundeskreis rumgesprochen. Und deren Fahrer brachten in Plastiktüten, 300 D-Mark-weise ließen die Geld vorbeifahren. Das kam einfach an der Haustür, wurde es einfach gebracht, weil die genau wussten, was los war. Das
ist völlig verrückt.
Ne? Da, was für eine Situation. Dann kamen wir alle an und haben da einfach ungefragt Geld gebracht, damit das Kind nach Hause kann.
Lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen auf den Tag der Entführung. Da wollten Sie nämlich auch beitragen zum Familieneinkommen, weil sie haben gesehen, ihre Mutter verkauft und sie haben sich überlegt, ich verkaufe meine Modelleisenbahn und waren in Spielzeugladen gefahren, um die schätzen zu lassen. Und genau als sie auf dem Rückweg waren in dieser Situation, sind sie an der Parkbank vorbeigefahren und da haben die Entführer zugeschlagen. Was haben Sie für Erinnerungen an diesen Moment?
Ja, dieser Moment, der hat alles verändert. Der hat mir meine Kindheit geraubt. Das war der Moment, in dem ich Todesangst hatte.
Die haben sie vom Fahrrad gerissen.
Das war der Moment, in dem ich extreme Brutalität erfahren habe. Weil das ging so rabiat zur Sache, das können Sie sich gar nicht vorstellen. 3 ausgewachsene Schwerverbrecher überfallen ein 11-jähriges Kind in einer Härte und mit Gift, mit Chloroform, das mir vom Mund gehalten worden ist. Dass mir jegliche Luft zum Atmen genommen hat, dass ich mich einfach betäubt gestellt habe, damit ich überhaupt erstmal ablassen von mir. Da habe ich mich also nur noch, da habe ich das über mich ergehen lassen und habe mich dann in den Wald tragen lassen, weil mir war völlig klar, ich kann nichts an der Situation ändern. Und es ging dann über Stock und Stein und die Äste peitschten uns durch die Gesichter. Die hatten sich verletzt, ich hatte auch einen Schmiss im Gesicht und dann hieß es plötzlich runter und dann haben sie meinen Kopf ins Dickicht vom Wald reingedrückt mit den Knien, aber so fest, dass ich mich keinen Millimeter bewegen konnte, habe Blut geschmeckt und dachte nur, Hilfe, was passiert hier? Und mir hauchte eine nach Rauch stinkende Stimme ins Ohr zu, wenn du jetzt was sagst, bist du tot.
Da waren Jogger des Weges gekommen.
Ja.
Und die haben deshalb versucht, sie zu verstecken. Die haben sie auf einen Lieferwagen geladen, gefesselt, Tapeband aufs Gesicht, also sie konnten nichts sehen.
5-mal zugeklebt, 6-mal mit so einem Gafferband umwickelt. Das hat mir später ganze Haarbüschel rausgerissen, aber wissen Sie was? Schmerz habe ich da nicht gespürt. Also solche Sachen, das war wirklich zweitrangig.
Nee, weil man Todesangst hat wahrscheinlich einfach.
Es war Todesangst. Ich sagte mir Tschüss, Johannes, kurioserweise. Und ja, wusste nicht, was passiert. Und sie haben mich ja auch nicht aufgeklärt. Ehrlich gesagt, weder mich noch meine Mutter, die nach 4 Tagen die erste klare Nachricht bekommen hat, um was es sich dreht. Müssen Sie sich mal vorstellen, ich bin ja schon längst von gewissen Instanzen schon für tot erklärt worden. Die haben aufgehört, nach mir zu suchen schon und so weiter. Das war ja, vorher ist die Polizei ja, sind ja mit Hundertschaften, mit so Leichensuchstöcken durch die Wälder und ich war halt einfach weg. Und meine Mutter wusste nicht, was passiert. Ich meine, was für eine Frechheit. eine Situation so derartig zu handhaben.
Die haben sie ja in so einen dunklen Verschlag gesteckt, in so eine Art Kiste, die eingelassen war im Boden,
ja.
Ohne Licht. Wie lange hat es gedauert, bis mal jemand nach ihnen geguckt hat und ihnen auch gesagt hat,
muss sich das so verstehen,
du kommst wieder frei, wenn du Lösegeld bekommst?
Na, das hat mir so keiner gesagt. Zunächst hat da erstmal niemand mit mir gesprochen, weil die ja auch große Sorgen hatten, was das Erkennen der Stimme betrifft. Und ich war da in diesem Verschlag, der so eine Kiste innehatte, die halb unter der Erde da eingelassen war. Und dadurch konnte ich noch nicht mal durch einen Bretterschlitz oder sonst was sehen, wann Tag und wann Nacht ist. Ich habe da immer nur Tee und Brot gebracht bekommen. Es war stockfinster, das muss man sich halt nochmal vorstellen. Ich habe nichts gesehen. Ich hatte keine Taschenlampe, nichts. Ich habe da alles nur ertastet und stellte fest, so nach ein paar Tagen, da krabbelte es irgendwie, da war sowas, was sich bewegt hat oder war wieder weg. Ich hatte keine Ahnung. Und als dann nach 4 Tagen jemand kam mit der Taschenlampe, weil ich ein Tonband besprechen sollte, da habe ich gesehen, dass die ersten Maden zu Besuch kamen, ja, die sich mal für mich interessiert haben, was da unter der Erde vergraben vor sich hin liegt. In diesem nassfeuchten Ding, es hat damals draußen geschneit. Ja.
Herr Erlemann, was haben Sie als Kind im Dunkeln da die ganze Zeit gemacht? Also ich meine, an was haben Sie gedacht oder haben Sie sich irgendwie versucht, sich abzulenken?
Es war ein großes Nichts. Die Wörter, die man dafür braucht, um das zu beschreiben, was da unten passiert ist, die müssen ja erstmal erfunden werden. Diese Worte, die gibt es gar nicht.
Ein bisschen Hoffnung hat Ihnen in der Situation oder ja, Halt hat Ihnen Nutella-Glas absurderweise gegeben, dass Sie noch unter der Jacke hatten.
Ehrlich gesagt, ja, das hatte ich in meiner Jackentasche. Da war der Reißverschluss zu und das hatten sie einfach in dem Eifer des Gefechtes nicht gemerkt, dieses kleine Nutella-Glas. Und das hatte ich dann oben rechts unter die Matratze gesteckt und habe es dort erstmal ruhen lassen. Ich mir dachte, wer weiß, wann ich hier mal irgendwas überhaupt zu essen bekomme. Und bekam dann halt immer dieses Graubrot und den Tee und dachte mir nach ein paar Tagen, ja gut, das Nutella-Glas, das könnte jetzt irgendwie die Sache ein bisschen aufregender machen. Und dann habe ich es dann geöffnet und festgestellt, dass es durch die Temperaturen eigentlich schon so ein bisschen so eine Art Schokolade geworden ist, weil es einfach gefroren war. Und dann habe ich mit meinen kleinen dreckigen Fingernägeln Schokoladensplitter da so rausgekratzt, Tag für Tag. Ich war auf jeden Fall dankbar, dass ich es hatte. Aber es hat nicht zur Hoffnung beigetragen. Zur Hoffnung war es tatsächlich, als das erste Tonband nach 4 Tagen besprochen werden sollte. Und zwar schlichtweg, weil ich da das erste Mal verstanden habe, um was es sich dreht. Und zwar um Kohle, die wollen Geld. Und hier dreht es sich um eine Sache, die eine Perspektive haben kann. Und das hat mir erstmal die Angst vertrieben und die Hoffnung geschürt.
Was ich da aber wirklich, also ganz ungewöhnlich finde, jeder und wahrscheinlich auch die Entführer hätten erwartet, dass sie dann wirklich in Tränen ausbrechen, als sie dieses Tonband besprechen sollen und sagen, Mama, hol mich hier raus, mach alles und so weiter. Und was sie gemacht haben, sie haben auf diesem Tonband erzählt, Mama, mach dir keine Sorgen.
Ich kriege hier zu essen, es ist blendend, habe ich gesagt.
Also
es ist warm und ich habe hier zu lesen Chips und rauf.
Also
und
sie haben einfach...
Ich wollte, dass Mami sich nicht aufregt. Ich wusste, dass es was für eine verfahrene Situation zu Hause war.
Mit dem Vater im Gefängnis und dem kranken Bruder.
Dann bespreche ich das erste Tonband und dann kommt der eine da und reißt mir den Kassettenrekord aus der Hand und sagt, bist du echt bescheuert, willst du uns hier verarschen? Das ist doch hier, du besprichst das Tonband als wärst du gerade hier im Feriencamp, du sollst dich jetzt mal gefälligst ein bisschen traurig anhören.
Letztlich kam es aber irgendwann dann doch zu einem Gefühlsausbruch, zu einem Ausbruch der Verzweiflung, als nämlich die erste Lösegeldübergabe nicht stattfand.
Ja. Ausgangssituation war, ich sollte dieses Tonband besprechen und da war ganz klare Order, es gibt nur einen einzigen Versuch, wenn es nicht klappt, ist alles aus und so weiter und so fort. Ja. Und ich war also in froher Hoffnung, dass das über die Bühne geht und alles klappen wird und dann kamen sie montags, das war dann schon so nach 8 Tagen oder sowas, und polterte halt der eine, der mit mir immer kommuniziert hat. Deine Eltern haben alles versaut. Die interessieren sich nicht für dich, deine Eltern. Die wollen dich gar nicht zurück. Die haben das alles falsch gemacht. Es hat keine Geldübergabe stattgefunden. Es hat nicht funktioniert. Hat mich geschüttelt und gerüttelt. Es gab plötzlich völlig neuen Ton in der Kommunikation. Und dann verschwand er und ich war wieder in meiner Dunkel-Isolationshaft und hatte nur noch einen Satz. War es nicht so, dass ich beim letzten Tonband gesagt habe oder sprechen musste, es gibt nur diesen einen Versuch, sonst ist alles aus. Das war das, was bei mir dann hängen blieb.
Haben Sie geglaubt, dass Ihre Eltern es kein Interesse
haben? Das war Quatsch. Das war natürlich Quatsch. Also ganz im Ernst, meine Eltern interessieren sich nicht für mich, also klar.
Also da wussten Sie schon,
richtig, das ist Lüge. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Darüber habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Ich habe mir nur Sorgen darüber gemacht, es sollte doch nur diesen einen Versuch geben. Was kommt jetzt als nächstes?
Als Sie dann wieder nach Ihnen geguckt haben, da ist es dann richtig aus Ihnen rausgebrochen. Haben Sie geschrien, haben gesagt, ihr könnt mich so nicht liegen lassen, ihr müsst was mit mir machen.
Ja, ich werde hier verrecken. Ich meine, das war ja für mich eine Situation, ich hatte sämtliche Kontrolle verloren, ja, und jegliche Perspektive sichte dorthin. Und das war einfach aus einem Momentum heraus, wo ich wirklich ganz unten in der dunkelsten Stelle meines Lebens angekommen war und habe den angeschrien, ihr müsst was mit mir machen. Und der verschwand nur schweigend, während ich mir dann dachte, du Idiot, was hast du denn jetzt gemacht? Wie konntest du das tun, ja? Den so anzuschreien. Ja, und dann kam er, war zurück, hatte Karten in der Hand, Spielkarten. Und dachte, wir pokern jetzt. Du kannst doch pokern. Dann sag ich, ja klar kann ich pokern. Das habe ich dann mit ihm gemacht. 3 Tage lang, glaube ich. Und mein Einsatz war ein Kettchen von Cartier, das ich von meinen Eltern mal geschenkt bekommen habe. Und das hatte ich dann zwischendurch auch verloren und das hatte mir abgenommen. Und sein Einsatz war auch mein Wunsch, dass ich mal für einen Tag die Taschen abhalte. Behalten darf, mit der er so reinkam. Und ich habe es dann geschafft, mir diese Taschenlampe zu erspielen. Und dann habe ich die Taschenlampe dann immer so in mein Auge gehalten und was man halt alles so macht, habe meine Finger untersucht und sonst was. Das war das verglimmende Licht der Taschenlampe, das war dann am Ende mein Sonnenuntergang des Tages.
Und Sie haben sich beim Pokern noch 600 D-Mark damals erspielt. Also Sie waren offensichtlich richtig gut.
Ja, also es hat zu vielen Fragezeichen die ganze Geschichte beigetragen, weil ich dann 600 Mark gewonnen hatte bei dem Pokern.
Die Entführer immerhin, als sie dann freigelassen haben, ihnen in die Tasche gesteckt haben.
Richtig, allerdings war das aus dem Lösegeld. Und deswegen sind sie mir die eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, heute noch schuldig, weil es sind ja Ehrenschulden.
Die Entführer haben sie dann nachts auf einer einsamen Landstraße abgelegt, gefesselt, auch wieder mit Tape und Tape auf den Augen, also sie haben wieder nichts gesehen.
Da hat eine zweite Geldübergabe dann stattgefunden und die ja auf ihre eigene Art und Weise im höchsten Maße spektakulär ist, die später von dem Kaufhauserpresser Dagobert sogar kopiert worden ist, weil es gab einen Kanaldeckel, eine Kiste, die auf einem Kanaldeckel stand und keinen Boden hatte und dort sollte meine Mutter mitten in der Nacht nach einer Schnitzeljagd das Geld reintun und die Polizei lauerte ja 2 Tage lang, bis jemand zu dieser Kiste kommt, um das Geld abzuholen. Dabei waren die nach zwei schon längstens über alle Berge, weil sie mit dem Ruderboot durch die Kanalisation davongerudert sind.
Das Geld ist direkt in der Kanalisation quasi gelandet
und
die waren dann im Kanu.
Richtig.
Also völlig, völlig irre Geschichte, muss man sagen, als die sie abgelegt hatten auf der Landstraße.
Es hieß, ich werde jetzt freigelassen und da war ich wirklich am Tiefpunkt angekommen, weil es kam keiner mehr. Das war diese 3 Tage vor meiner Freilassung. Am drittletzten Tag kam noch mal jemand, am vorletzten und letzten Tag dann überhaupt niemand mehr. Und ich hatte, das hatte ich auch gesagt, Leute, egal was passiert, ihr könnt mich hier nicht verrecken lassen. Das war das Einzige, das war mein einziger Wunsch, ob die mich in den Teich schmeißen, in der Kiste. Ich hatte den größten Horror, dass ich dort einfach zurückgelassen werde. Das ist auch so ein kleines Kindheitstrauma, dieses Kind allein lassen Ding. Und plötzlich bekam ich den Eindruck, genau das passiert hier gerade. Und ich dachte mir, gut, begraben bin ich schon. Was passiert hier jetzt als nächstes? Ja? Und zwar, hier kommt niemand mehr.
Hatten Sie noch was zu trinken da zum
Nein,
Beispiel?
Nein, nichts mehr. Die mussten erstmal was essen gehen und so. Und dann mussten die erstmal ein bisschen ihren Erfolg feiern. Dann mussten die erstmal ein bisschen das Geld irgendwie in Sicherheit bringen. Die haben sich die Zeit genommen. Ich war denen scheißegal. Die dachten, sie hätten mir Schlaftabletten gegeben. Die haben mir da was gegeben, aber das habe ich immer ausgespuckt. Das habe ich immer so getan, als würde ich das nehmen und so. Und so habe ich das also hellwach alles über mich ergehen lassen und dachte, da kommt einfach niemand mehr. Und als es dann an den Schlössern raschelte und ich dann gesagt bekam, du kommst jetzt hier raus, da war mir glasklar, das ist meine letzte Fahrt. Und warum das so war? Die Geschichte, die muss ich halt jetzt einfach mal kurz erzählen.
Bitte.
Am letzten Tag dieses Pokerns, dieses Kartenspiels, kam der Entführer rein und hat vergessen, seine Skimaske, seinen Skistrumpf oder sowas, diesen Strumpf mit den Löchern in den Augen, diese Maske aufzusetzen. Und bemerkte das. Ich hatte mich sofort schlagartig schlafend gestellt. So eine irgendwie als kleine Resthoffnung, dass er das vielleicht irgendwie noch denkt. Ich hätte es nicht gesehen, aber das war einfach alles zu spät. Er rauschte raus, als er das gemerkt hat, rauschte wieder rein und hat mich dann vermöbelt, geschüttelt und gerüttelt. Und hast du mich gesehen und wir werden dich umbringen und wir werden dich an die Wand nageln und was sie mir dann alles gedroht haben. Und das hat mich dann die gesamte Zeit begleitet und deswegen kam da auch dann keiner mehr. Das war dann einfach ein völlig neuer Wind. Das waren alles Dinge, die ich habe jetzt keinen Ausbruchversuch gestartet, da aufgrund dessen ich vielleicht jetzt ein bisschen rabiate behandelt werden durfte, sondern die machen irgendeinen Scheiß.
Einen Fehler.
Und ich habe dafür, ich hatte das, wie sagt man,
dafür zu bösen.
Ja, ich hatte dafür, so, und dann ging es bei dieser Freilassung, als ich sagte, ja, du kommst jetzt hier raus, dachte ich, das ist klar, das ist jetzt hier meine letzte Fahrt. Und dann fuhren sie mit mir Ewigkeiten durch die Gegend. Irgendwann hatten sie einen Acker gefunden und mich dann auf diesen Weg gelegt, zwischen zwei Feldern. Und dann fingen die an zu diskutieren. Der eine sagte, komm, lass uns mit dem Auto drüber fahren. Los, fein tot. Nein, das kannst du nicht machen, bist du bescheuert, sagte er. Ach doch, fahr drüber. Und dann sind die so diskutierend in ihre Klapperkiste da eingestiegen. Und ich hörte die ganze Zeit nur den Motor. So. Und die fuhren nicht weg. Und ich wusste ja, mit welcher Diskussion die da eingestiegen sind. Und dann setzte der Wagen zurück, gefühlte 20 Meter, und blieb dann stehen. Und dann dachte ich mir, die holen jetzt Anlauf. Und erneut dachte ich mir, wie zu Beginn dieser ganzen Odyssee, tschüss Johannes.
Das ist wirklich furchtbar, aber zum Glück sind sie weggefahren. Also der nicht über sie drüber fahren wollte, hat sich durchgesetzt.
Irgendeiner konnte sich da durchsetzen. Glücklicherweise kann ich jetzt hier sitzen und darüber reden. Ich bin da ja, als sie mich auf den Acker gelegt haben und die weg waren, ich bin dann da aufgestanden, bin umgekippt, weil mein Kreislauf ja völlig in Eimer war, lag dann da bestimmt eine Viertelstunde, habe die Sterne tanzen sehen, was mir mein Kreislauf vorgegaukelt hat, aber habe so tief Luft geholt wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. Das können Sie sich nicht vorstellen. Also es war wirklich einzigartig. Also es war einer der schönsten Momente in meinem ganzen Leben.
Sie sind dann damals an der Landstraße entlang gelaufen, bis Sie irgendwann zu einer Kneipe gekommen sind, sind dann da rein. Ich weiß nicht, wie viel Uhr war es da etwa nachts?
Ich muss dazu sagen, ein paar Tage später war ich mit der Sonderkommission Erlemann dort, nur um das mal vorne wegzunehmen, weil vor dieser Kneipe stand so eine Notrufsäule, die gibt es heute nicht mehr, das sind so Säulen, gab ja keine Handys früher. Und wenn irgendwo ein Unfall war, dann konnte man da so einen Notruf Schalter drücken und dann kommt die Polizei oder Feuerwehr und sagt nicht, um Gottes Willen, Johannes, warum hast du denn nicht diesen Notrufknopf gedrückt, als du denn hier warst? Sag ich, ja, der ist ja nur für Notfälle. Ich habe mich ja nicht mehr als Notfall empfunden, ich war jetzt da draußen aus der Situation. Ich wollte einfach nur nach Hause und mir war glasklar, wenn ich da jetzt so ein Knöpfchen drücke, dann komme ich überall hin, auf sonstige Polizeiwachen, irgendwo in the middle of nowhere oder sonst wohin, aber nicht nach Hause. Ich wollte aber nach Hause.
Sie sind in die Kneipe rein und haben gefragt, wann fährt der nächste Bus?
Nee. Ich sagte, ich hätte gerne ein Taxi. Wo es hingehen soll, sagten sie. Ich sagte, ich will nach Köln. Und dann guckten die, es waren ja nur noch so ein paar versprengte Leutchens da in der Kneipe, die mit der Roland-Kaiser-Musik im Hintergrund Santa Maria, das werde ich nicht vergessen. Und das sagten die, niemand. Niemand fährt um diese Zeit, in deinem Alter, ein Taxi nach Köln. Ich solle lieber auf den Postbus warten. Der kommt allerdings morgens um 5 Uhr. Erst soll dann dahin noch zur S-Bahn und die S-Bahn zum Hauptbahnhof. Ich habe die unterbrochen und habe gesagt, Leute, ich will ein Taxi. Und da hatte ich mir, weil es gibt ja überall an jeder Ecke kleine Kriminelle, habe ich mir von den 600 Mark, die ich beim Pokern gewonnen habe, 500 Mark in die eine Tasche gesteckt und 100 Mark in die andere Tasche. Weil mir war klar, der wollte, dass da jemand Geld sehen will. Und das war dann auch so. Da haben die mir dann am Ende doch ein Taxi gerufen. Und dann sagte der Taxifahrer, ja, hast du denn überhaupt Geld dabei? Da sag ich, ja klar, hab dann so mit meinem 100-Mark-Schein gewedelt. Und bis das Taxi da war, das dauerte ja ein halbes Stündchen, habe ich den Herrschaften in der Gaststätte dann erzählt, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Und die wurden immer blasser und haben dann festgestellt, dass ja noch so Klebeband hinten an meinem Kopf ist. Ich hatte endlich noch mal was trinken können.
Eigentlich denkt mir, jetzt ist alles gut. Sie rennen auf die Mutter zu. Die Mutter steht mit offenen Armen da.
Wer hätte das gedacht? Ich muss ganz ehrlich sagen.
Dem war nicht so.
Ich freute mich auf zu Hause.
Natürlich. Und dann wollten Sie auf die Mutter zurennen. Pustekuchen.
Erstmal hat der Taxifahrer versucht, mich dann selber nach Hause zu bringen. Den habe ich aber unten am Tor weggeschickt. Und im ganzen Hahnwald, wo wir gewohnt haben, waren ja so lauter Polizisten, die als Ehepaare getarnt waren. Der ist keine 200 Meter weit gekommen, dann hat sich da so ein Sondereinsatzkommando auf das Taxi gestürzt, weil er war der Erste, der mit mir gesehen worden ist und zweitens hatte er Lösegeld in der Tasche, nummeriertes, weil ich das Taxi damit bezahlt habe. Das heißt, der arme Taxifahrer musste dann erstmal in die Zelle. Gut, das war jetzt aber nicht mein Hauptproblem, sondern ich bin über den Zaun geklettert und habe festgestellt, das ganze Grundstück ist dunkel und ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Bin da durch das Grundstück gelaufen und es war stockfinster und dachte mir, um Gottes Willen, vielleicht haben diese Entführer ja auch hier zugeschlagen, vielleicht ist hier was passiert und ich weiß nichts davon. Und kam oben rückseitig auf der Terrasse an und plötzlich aus allen Ecken des Grundstückes gehen so Flutlichter an, gleißendes Licht, was eh ein Problem für meine Augen war. Und schwerst bewaffnete Polizisten sicherten das ganze Grundstück und probierten mich ins Haus zu bringen, in Sicherheit zu bringen. Dann wurde ich am Kragen reingezogen, bin dabei hingefallen, lag auf dem Boden im Wohnzimmer und hörte in der Ferne, Johannes, Johannes, hab meine Mutter schreien gehört, wie ich das noch nie zuvor gehört habe. Und aber sie kam nicht, im Haus waren 50 Leute und die zerrten mich dann in diese Eingangshalle und dann stand ich da, umzingelt von 40 bewaffneten, schwer bewaffneten Polizisten, die so einen Kreis um mich herum gebildet haben. Dann kamen zwei Leute in einem weißen Overall und haben mich vor all diesen Menschen splitternackt ausgezogen. Auf der Treppe meine Mutter schreiend, lassen Sie mein Kind los, lassen Sie mein Kind los.
Warum haben die das gemacht? Also warum haben die sich splitternackt ausgezogen?
Das sollte Spurensicherung sein.
Falls ein Sexualdelikt vorliegt.
Ja, und Spuren aller Art. Aber nur muss ich das unter dem Gesichtspunkt vorstellen, dass sich niemand diese Entführung so richtig erklären konnte. Gerade mit dem Vater, der in Untersuchungshaft saß und dem Johannes, der ja heute noch so locker über diese ganzen Dinge sprechen kann. Und wie ich das eingangs eben gesagt habe, man muss ja schon irgendwie so ein ordnungsgemäßes Trauma vorweisen, sonst wird man ja bei der ganzen Sache nicht ernst genommen. Genauso war es nämlich letztendlich dann, da kommt dann dieser kleine blonde Schopf nach Hause, der dann 10 Minuten später auch noch in der Tagesschau bei Ulrich Deppendorf ein Interview gegeben hat.
Im Bademantel, muss man sagen.
Im weißen Bademantel, ne? Den ich nämlich dann umgeworfen bekommen habe. Und
sonst hätten Sie nackt angesehen.
So, ja, ja. Im Ernst, nein, ich hatte ja nichts. Ich durfte dir noch die ganze Zeit nichts an meine Mutter. Die haben gedacht, die Alemanns haben das selbst gemacht. Das war eine inszenierte Entführung. Und ich war einfach viel zu, ich meine, wenn man sich dieses Interview da anschaut in der Tagesschau, Tagesschau, erstes Thema. Ulrich Deppendorf war, glaube ich, damals ein kleiner Auszubildender noch. Der hatte Nachtdienst beim WDR und kam dann und interviewte mich. Und da, in dem Moment war dann alles klar für die Polizei. Das ist, das kann ja keine wirkliche Entführung gewesen sein.
Die haben einfach gedacht, ihre Eltern wollten Geld haben. Die wollten einfach Geld haben, nachdem sie quasi durch den Vater pleite gegangen waren. Und,
ja, dadurch, das weiß der Teufel, was auch immer die Fantasie der Polizei war.
Also sie wurden dann in den Folgewochen permanent verhört von der Polizei. Die haben alles nachgespielt, sie wurden nochmal gefesselt, sie bekamen die Augen verbunden, Tape verbannt, sie wurden auf Lieferwagen geworfen, um die Motorgeräusche rauszuhören. Ihre Mutter und sie, hatten sie nicht irgendwie gesagt, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen mit mir? Oder ihre Mutter mit meinem Kind, das könnt ihr nicht machen?
Meine Mutter war kein gern gesehener Gast auf der Polizeiwache am Weidmarkt. Und das haben sie ihr auch verständlich gemacht nach 2-3 Tagen. Ich war ja wochenlang dort, jeden Tag. Und die probierten mich auf einem Niveau eines Kleinstkindes dorthin zu locken und sagten, na Johannes, wäre das nicht toll, wenn wir dich mal in einem echten Polizeiauto abholen und so weiter. Ich hatte echt die Schnauze voll von Polizei und ich war, ja ehrlich gesagt, kein Kind mehr nach diesem Lebensereignis.
Das Kind ist in der Kiste geblieben, haben Sie mal gesagt.
Das ist in der Kiste geblieben, aber ich bin auf jeden Fall kein Kind mehr gewesen. Aber dann plötzlich so wie so ein kleines Kindchen behandelt worden.
Hat sich die Polizei, ich glaube, das wäre heute auch gar nicht mehr denkbar, dass man mit einem Kind nach einer Entführung so umgeht. Hat sich die Polizei danach mal bei Ihnen entschuldigt?
Nein, an keiner Stelle. Ich war letztes Jahr bei RTL in einer Fernsehsendung, da gab es einen alten Bediensteten aus der Soko Erlemann, der sagte dann, wieso? Der hatte doch äußerlich keine Schäden. Konnte man doch machen. Da konnte man doch eine Decke über den drüber legen und so weiter. Der fand das völlig in Ordnung. Das ist jetzt 40 Jahre später. Aber man muss sich mal eins vor Augen halten. Ich bin da nach der Entführung, dann haben die mir die Augen verklebt, so wie sie es gerade angesprochen haben, mich wieder in eine kleine Kiste, in so einen Lieferwagen reingepresst. Drei verschiedene Motortypen, Boxermotor, Diesel und Benzinmotor. Das war ja eine Art Retraumatisierung, die vielleicht, keine Ahnung, den Schrecken auch ausgetrieben hat. Für mich war es natürlich der absolute Horror. Ja.
Also es war Konfrontationstherapie aufs Härteste letztlich, was da stattgefunden hat.
Aber da standen 15 Erwachsene drumherum, als sie das gemacht haben. Und die fanden das alle in Ordnung. Also habe ich mir gedacht, vielleicht bin ich ja derjenige, der hier nicht richtig tickt, der das irgendwie komisch findet.
Haben Sie denn später nie in Erwägung gezogen, mal sich psychologische Hilfe zu holen?
Nein.
Weil was Sie ja hatten, waren Albträume, fast jede Nacht, die Sie heimgesucht haben.
Und ich habe das immer als großes Glück empfunden, weil dadurch, dass ich, wie ja auch schon, das gab es ja auch vorher schon, wenn ich mit anderen Schicksalsschlägen mich umgeben habe, so habe ich das als allerkleinstes Übel empfunden, dass ich ein bisschen schlecht schlafe und schlecht träume. Andere haben gesagt, um Gottes Willen, diese Schlafstörung und so weiter, dass ich da manchmal jede Nacht wach werde und dann ums Haus laufe. Ich habe es als das kleinste Übel gesehen. Ich bin dieses Projekt der letzten 4 Jahre mit dem Spielfilm, den ich produziert habe, mit der 4-teiligen Doku-Serie, mit dem Buch, all die ganzen Dinge, nicht unter dem Gesichtspunkt angegangen, dass ich da noch was zu klären habe. Aber womit ich nicht gerechnet habe und was wirklich ein persönlicher Punkt ist bei meinem ganzen Vorhaben, ich habe dadurch, dass ich mich in den letzten Jahren jeden Tag mit dieser Geschichte beschäftigt habe, was ich ja vorher nicht so in diesem Umfang getan habe, diese Geschichte der Nacht entrissen. Ich habe sie der Nacht entrissen und in den Tag geholt und plötzlich merke ich irgendwann, das war nach 2 Jahren, kurz bevor Beginn der Dreharbeiten vom Spielfilm, dass ich nicht mehr träume. Die Träume waren weg. Ich dachte, das kann ja nur versehen sein. Kommt bestimmt morgen Abend, kommen sie schon wieder, dachte ich. Na, morgen Abend kamen sie aber nicht wieder. Und ehrlich gesagt, toi, 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 bis heute sind die Träume weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es unterschätzt, das ist schon sehr angenehm, mal durchzuschlafen.
Wie erklären Sie sich's, dass Sie ja nicht stärker traumatisiert sind, dass Sie es trotz allem, was Ihnen passiert ist, geschafft haben, da einigermaßen heile durchzukommen? Führen Sie das einfach auf eine gute Konstitution zurück? Oder?
Ich führe es auf meine Kindheit zurück. Meine Eltern, das hört sich so wahnsinnig liebevoll an, der Papi, der hat mich immer Schnucki genannt. Und es hatte sich so ein konditioniertes Ding entwickelt, gerade weil Mami mit dem Andreas, der sehr krank war, in Zürich war oder viele Jahre auch
im Bruder.
Papi war in Amerika, also bei seinen Filmproduktionen war halt viel weg. Und es war immer so ein bisschen so, es hatte sich so eingestellt, der Schnucki, der macht das schon. Eigentlich hört sich das ja total liebevoll auch an, ja. Aber es war ja auch eine Erwartungshaltung, die damit einherging. Der Schnucki hat das zu machen. Und diese Erwartungshaltung bin ich meine ganze Kindheit über auch immer gerecht geworden, weil ich wollte ja auch nicht enttäuschen. Und bin unfreiwillig auf etwas vorbereitet worden. Ich sag mal, ohne diese Konditionierung hätte ich das vielleicht nicht so geschafft.
Zur Selbstständigkeit.
Ja, zur totalen Selbstständigkeit.
Was Sie sich auf jeden Fall bewahrt haben bis heute und was durch die Zeit in der Kiste auch nicht gebrochen wurde, ist Ihre große Liebe zur Musik. Sie lieben die Musik der 80er. Würden Sie sagen, auch die Musik hat Ihnen ein bisschen bei der Verarbeitung geholfen, einfach weil sie ganz tiefe Emotionen in einem anspricht?
Ja, es ist deswegen eine interessante Frage von Ihnen, weil die Musik, die hat mich immer schon, ich hatte schon, als ich 8 oder 9 war, etliche Europa-Hörspielplatten gegen Soul- und Funk-Platten getauscht. Und derer habe ich noch heute rund 10.000 und meine Technics-Plattenspieler. Und ich liebe das. Das ist für mich eine Sache, die wird bei mir auch nie aufhören. Und Musik geistert auch immer in meinem Kopf rum. Musik war für mich auch immer so eine Untermalung, wie so ein Soundtrack für Lebenssituationen. Und ich merkte irgendwann an diesem Tiefpunkt da unten, in dieser Kiste, nachdem ich geschüttelt und gerüttelt worden bin, nachdem alles vorbei war und die Hoffnung gebrochen, hörte ich keine Musik mehr in meinem Kopf. Und deswegen, das ist mir so noch so eindringlich in Erinnerung. Ja. Dabei hat mich das immer in meinem Kopf so begleitet die ganze Zeit.
Und ist zum Glück auch wiedergekommen.
Das ist auch wiedergekommen.
Sie sind ein Kind der 80er. Es gibt bei uns immer ein kleines Geschenk am Ende. Als Dankeschön für den Gast, dass er sich die Zeit für Leute genommen hat. Ich greife jetzt hier mal in meine Tasche.
Ja, bin ich auch mal.
Das war jetzt nämlich eine Empfehlung unserer Musikredaktion. Ich habe für Sie ein Buch, Playing Back the 80s heißt es, mit ganz vielen Hintergrundgeschichten über die berühmtesten
jetzt machen Sie mir wirklich eine
Songs
Freude.
Der 80er Jahre. Und die Kollegen aus der Musikredaktion sagen, selbst wenn sich jemand wie der Herr Super. Erlemann extrem gut mit diesen Titeln auskennt, ja, da wird er immer noch was Neues erfahren.
Also, ich hätte mich auch über eine SWR-Kaffeetasse gefreut, aber das macht mir jetzt richtig Freude.
Viel Spaß dabei. Hören Sie den entsprechenden Wunschsong im Hintergrund. Und ich würde sagen, Sie haben jetzt noch einen Wunschsong frei aus den 80ern, oder?
Ja, Pink Floyd, Bitch You Be Here, ist Ende der 70er, aber hat mich die 80er über begleitet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.